Wir wollen heute mit der Predigtreihe starten, geschaffen zum Leben. Heute und die nächsten beiden Gemeinschaftsstunden, also nächste Woche und dann im April nochmal, will ich mit euch gern über den zweiten Schöpfungsbericht nachdenken. Vielleicht am Anfang die Kategorie Bericht trifft es vielleicht nicht so ganz, denn dieser Text ist vom Genre eine Erzählung, eine orientalische Erzählung. Ich werde daher immer von Erzählung sprechen, nur dass ihr das am Anfang wisst. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine Reihe an Vorbemerkungen, das lässt sich nicht vermeiden. Dieser Text, der ist so umfassend, dass ich es nicht schaffe in den drei Predigten, dass wir den Vers für Vers behandeln. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Dieser Text wird seit Jahrhunderten gelesen und ausgelegt, das schaffen wir dann ohne in drei Predigten. Ich glaube, dieser Text sagt mehr über uns und über Gott, als wir unser ganzes Leben lang fassen können. Und deshalb habe ich mir vielleicht ein bisschen viel vorgenommen. Es ist ungefähr so, wie wenn man Stabhochsprung machen will, bloß ohne Stab und ohne, dass man Leistungssportler ist. Also so ungefähr dürft ihr euch das bei mir vorstellen. Ich will vorneweg sagen, dass manche Sachen, die ich sage, eine Sicht auf diesen Text sind. Das will ich bewusst vorne ranstellen. Man kann auch Dinge anders auslegen. Aber diese Punkte haben mich sehr angesprochen und haben mir diesen Text neu erschlossen. Also ich habe jetzt versucht, diese Erzählung auf drei Predigten aufzuteilen und ich will mich vorneweg entschuldigen, wenn die erste vor allen Dingen ein bisschen lang ist. Aber das geht irgendwie nicht anders. Wir müssen uns die Zeit hier ein bisschen nehmen. Das ist manchmal wie mit einem guten Gericht, das jemand liebevoll gekocht hat und mit Sorgfalt angerichtet hat. Da kann man das aus purem Hunger und mit großem Appetit einfach hinunterschlingen und nach wenigen Minuten ist man fertig. Aber ich glaube, das bekommt manchmal eben nicht so ganz und man wertschätzt vielleicht das nicht, was der andere gekocht hat. Deswegen nehmen wir uns ein bisschen Zeit dafür und versuchen uns ein bisschen im Genießen zu üben, denn dieser Text ist meine Behauptung, ist eine wahre Gaumenfreude. Und ich hoffe, dass ich euch eine Kostprobe geben kann davon, mehr ist es nicht, und dass ich es euch in angemessener Weise servieren kann, dass ihr vielleicht auf den Geschmack kommt. Ihr habt schon gemerkt anhand dieser Umschreibung, wie es mir mit diesem Text geht. Ich habe mich, ja, ich muss gestehen, ein bisschen in diesen Text verliebt, seit er sich mir neu erschlossen hat. Dem Sprichwort nach macht Liebe ja eigentlich blind. Aber das Gegenteil ist bei mir passiert. Die neu entfachte Liebe hat mir erst die Augen für manche Dinge geöffnet und dabei haben mich manche blinde Flecken bei mir entdeckt. Lasst mich das mal kurz erklären. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir diesen Text oft als historischen Abriss verstehen, so wie ein Protokoll, da lesen wir, was Gott damals gemacht hat. So lesen wir das und wir merken dann eigentlich nicht, was uns zwischen den Zeilen entgeht, obwohl wir diesen Text lesen. Und daher will ich in diesen Predigten eine historische Deutung bewusst mal beiseite schieben, damit mehr Platz wird für Tiefgang. Dieser Text ist eine wunderschöne Erzählung, die mehr Wahrheit beinhaltet, als wir historisch fassen können. Es sind so viele Bilder da drin, die viel zu viel zu sagen haben. Und eine zweite Beobachtung ist, dass wir sehr stark immer jetzt gerade das Lied vielleicht von dem Gedanken der Erlösung und Erlösungsbedürftigkeit geprägt sind. Und ohne es zu merken, legen wir dann oft den Schwerpunkt auf den Sündenfall. Wir gehen bei diesem Text ganz schnell zum Sündenfall. Und gefühlt ist das dann der Höhepunkt dieses Textes. Und alles, was vorher war, ist zweitrangig. Aber der Sündenfall kommt erst in Kapitel 3. Davor gibt es noch ein ganzes Kapitel, wodurch die Sündenfallerzählung nicht weniger wert wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nur aus dem Verständnis der Kapitel vorher diesen Sündenfall überhaupt angemessen ernst nehmen können. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir diesen Text wiederentdecken. Also lasst uns beginnen. Wir schauen uns heute einen ziemlich langen Abschnitt an. Ihr habt das Arbeitsblatt gesehen. Ihr findet dort ein paar Erklärungen, die ich für wichtig fand. Könnt ihr mitnehmen, könnt ihr euch zur Ruhe daheim durchlesen. Viele Bibeltexte, habe ich gemerkt, sind nicht nur eine Frage des Herzens, sondern manchmal auch eine Frage der Bildung. Wir brauchen manchmal ein gewisses Hintergrundwissen, sonst kommen wir nicht richtig weiter. Aber wir wollen jetzt einsteigen und damit ihr nicht nur meine angekratzte Stimme hört, habe ich mir heute einen Alex mit dazu genommen. Der wird euch diese Texte vorlesen oder die Abschnitte. Wir beginnen jetzt mit Vers 4b bis 7.
An dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn der Herr Gott hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele.
Danke, Lukas, schön fürs Weiterklicken. Ich gehe nochmal zurück. Muss auch noch ein bisschen üben, dass ich auch mitklicken muss. Also ich will über diese 5 Verse eine erste Behauptung stellen. Gucken wir mal, was kommt. Dieser Abschnitt will das Selbstverständliche wegradieren und das Grundlegende hervorheben. Nach Vers 4b, das ist sozusagen eine Überschrift, beginnt die eigentliche Erzählung erst ab Vers 5. Wenn ihr mal aufmerksam zugehört habt, dann bemerkt man, dass dieser Vers einen sehr markanten Stil hat. Ich lese ihn nochmal vor, Vers 5. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf Erden und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn der Herrgott hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, die Erde zu bebauen. Hier werden 4 Dinge aufgezählt, die noch nicht da waren. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns gedanklich mal in den Orient versetzen. Für einen orientalischen Menschen war das Grün der Erde etwas Seltenes, denn er lebt in einer Region, die unter Wassermangel leidet. Überall ist Steppe oder Wüste. Außer an wenigen Stellen, wo es Wasser gibt. Und nur dort ist es überhaupt möglich, dass man was anbauen kann. Für uns ist das sowas von selbstverständlich. Wir fahren durch die Gegend, da ist überall ein Feld, ein grünes Feld, ein braunes Feld und irgendwas steht dort drauf und wächst dort. Das ist für orientalische Menschen nicht so. Und deswegen gibt es den Begriff Kulturland im Orient gar nicht. Und hier steht Feld. Feld ist, was für uns ein Feld ist, bebautes Land. Und dort gibt es 2 Arten von Pflanzen, Gesträuch und Kraut. Kraut steht für alle Nutzpflanzen, die man essen kann, auch für Bäume. Und Gesträuch sind alle anderen Pflanzen, die eben so wachsen, die man eigentlich im Garten oder auf dem Feld nicht haben will. Aber die gibt es halt auch. Und über diese grundlegenden Dinge wird gesagt, dass sie noch nicht da waren. Ich darf euch sagen, diese Wendung noch nicht, die kommt ja 4-mal vor, so banal sie klingt, ist kein Zufall. Das ist eine der schönsten Erzähltechniken, die der orientalische Mensch kannte. Das heißt noch nicht Stil. Und es war in vielen Völkern bekannt, dass Menschen so erzählt haben. Es gibt andere Schöpfungsmythen, die erzählen auch mit, dass es noch nicht, Dinge noch nicht gab. Und wieso? Der Zweck besteht darin, dass wir das Selbstverständliche wegkriegen. Wie viel in unserem Leben nehmen wir als gegeben hin? Wir beachten das gar nicht, weil es für uns selbstverständlich ist. Wie oft sind wir für Dinge blind, die unser Leben grundlegend bestimmen und von denen wir abhängig sind? Also spricht jemand von euch bewusst ein Dankgebet, wenn du morgens aufstehst und die ersten Sonnenstrahlen erblickst? Oder ist jemand von euch tief bewegt, wenn es regnet? Also ich vermute mal, es geht den wenigsten so. Aber das sind grundlegende Akzente, die hier gesetzt werden. Das ist ungefähr so, wie wenn du einem Jugendlichen sagst, stell dir vor, es gäbe den Strom noch nicht. Es gäbe noch keine Smartphones. Es gäbe kein Internet. Es gäbe kein WhatsApp, Instagram, TikTok und Co. Und darauf würden die Augen vom Teenie immer größer und er würde sagen, was, nicht dein Ernst, Digga, das wäre der Tod. Also, nach kurzem Moment des Nachdenkens hörst du dann, schön, dass das alles gibt. Ich gebe zu, das war ein bisschen ein kläglicher Versuch, aber ihr habt hoffentlich die Botschaft verstanden. So ähnlich ist dieser Text. Das ist die Ermahnung, nimm das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich hin. Sei dankbar für die Grundlagen des Lebens, die Gott gelegt hat. Ja, dadurch ist überhaupt erst Leben möglich. Und dann gibt es Vers 7. Und man merkt beim Lesen, wie sich von Vers 4b bis Vers 7 so ein Spannungsbogen aufbaut. Und das ist so ein erster Höhepunkt, Vers 7. Mit dem Klicken. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Dieser Vers ist ein Meisterwerk. Hier wird in drei kurzen, einfachen Sätzen zu einer der wichtigsten Fragen Stellung genommen, mit der sich heute noch Philosophen beschäftigen. Man kann in diesem Vers nichts weglassen. Alles ist wichtig und es gibt nur einfache Worte. Jedes Kind kann diesen Satz verstehen. Keine theoretische Sprache, nicht verklärt, bildschaft, anschaulich begreifbar. Und dabei geht es um nichts weniger als um die Frage, wer ist der Mensch? Und im alten Orient hat man das so gemacht, wenn man eine Sache ganzheitlich beschreiben wollte, dann hat man die Erschaffung erzählt. Wenn es um das Innerste einer Sache geht, erzählt man, wie was gemacht worden ist. Es geht also darum, was den Menschen zum Menschen macht und was das Menschliche am Menschen ist. Wir lesen hier die Erschaffung in zwei Schritten. Zuerst nimmt Gott Staub von der Erde und formt daraus den Menschen. Das heißt, unser Wesen hat eine materielle Seite. Statt materiell könnten wir auch irdisch oder äußerlich sagen. Warum ist das eigentlich wichtig? Manche Menschen neigen dazu, sich so auf das Seelische, Geistliche und Innerliche zu fixieren, dass das Körperliche, Äußerliche und Materielle unterschätzt wird. Alles, was zu dieser Welt gehört, ist dann nicht mehr viel wert, weil es ja das Innerliche das Wichtige ist. Besser wäre es jedoch, zumindest sagt uns dieser Text, dass wir das Irdische, das Äußerliche ebenso wertschätzen, weil es nichts anderes ist als Gottes gute Schöpfung. Und wenn man diesen Gedanken mal weiter spinnt, und Luther hat das auch getan, dann können wir auch Fragen von Wirtschaft, von Umgang mit Geld, von Politik oder Umweltschutz nicht außer Acht lassen. Das sind äußerliche Dinge, aber sie gehören zu dieser Schöpfung und sie gehören zu dieser Welt. Und dann ist interessant, mit welchem Material Gott den Menschen schafft. Und es gibt altorientalische Schöpfungsmythen, da verwendet Gott feuchte Tonerde. Aber hier steht nicht mal Erde, sondern Staub von der Erde. Habt ihr schon mal probiert, aus Staub was zu basteln oder was zu modellieren? Geht ganz schlecht, kann ich euch sagen. Also das hält mit viel Wasser nicht. Das läuft einfach auseinander. Aus Staub kannst du nicht modellieren. Staub ist nichts Edles und Staub ist auch nichts Wertvolles. Dass Gott hier Staub nimmt, soll uns eines klar machen. Mensch, überschätze dich nicht selbst. Du bist nicht von göttlicher Abstammung. In diesem Zusammenhang ist mir ein geläufiger Spruch eingefallen, den man hin und wieder hört. Er lautet, im Leben kriegt man nichts geschenkt. Ich würde euch sagen, dieser Spruch fällt in die Kategorie zum Abgewöhnen, denn er ist schlichtweg falsch. Ich weiß schon, wenn jetzt jemand da kritisch entgegen würde, dass man nichts im Leben kriegt, ohne was dafür zu machen. Also nur mit Faulenzen wird auch nichts. Das ist klar. Aber deine Grundlage, deine Startbedingungen, auf das, was du aufbaust, die hast du dir in der Regel nicht erarbeitet. Die hast du geschenkt gekriegt. Das Entscheidende, Wichtige im Leben kriegst du nur geschenkt. Und dieser Spruch, den ich genannt habe, das ist so ein Schulterklopfer für die Macher, für die, die meinen, dass sie alles in der Hand haben. Erfolg kann leicht zu Selbstüberschätzung führen. Und deswegen steht an dieser Stelle, Mensch, du bist nur Staub von der Erde. Oder wie hat es der gute Anton Günther so schön auf den Punkt gebracht, bild dir nicht ein, bist ja ein Mensch, kannst weder nicht sein. Das ist ein Appell an unseren Stolz. Mensch, bewunder dich nicht selbst, sondern bewunder lieber deinen Schöpfer. Und dann gibt es einen zweiten Schritt in der Erschaffung, der ist nicht materiell, sondern der liegt vielmehr auf der Beziehungsebene. Dieser Satz nochmal, und Gott hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Dem hebräischen Wort für hauchen wohnt eine ungeheure Zärtlichkeit inne. Also es geht hier um Beziehung und es geht hier um Nähe. Und dabei spielt die Nase eine entscheidende Rolle. Sie steht nämlich für die Verbindung von Außenwelt zu Innenwelt. Indem Gott dir etwas in deine Nase haucht, dann hat er einen Zugang zu deinem Inneren. Nur Gott kann dir auf eine Weise nahe kommen, wie du dir selber niemals nahe kommen kannst. Beziehungsmäßig ist Gott dir näher als du dir selbst. Und kommen wir zum Stichwort Atem. Es gibt nichts, was so eng verbunden ist mit unserem Leben wie Atem. Er ist das Grundprinzip des Lebens, das Wichtigste, das Persönlichste und das zugleich Natürlichste der ganzen Welt. Atmen ist der ureigenste Reflex und das stärkste Bedürfnis, was wir Menschen haben. Nicht wir atmen, sondern irgendwie atmet was in uns. Wir haben keine Macht darüber, selbst wenn wir mal für einen Moment die Luft anhalten. Wir leben unser Leben Zug um Zug. Weder können wir unseren ersten Atemzug bewusst machen, noch können wir darüber bestimmen, wann wir unseren letzten Atemzug tun. Dass wir atmen, ist ein reines Geschenk. Und auch hier sehen die Macher und die Selbstsicheren dieser Welt ziemlich alt aus, denn niemand kann auch nur ohne 12 Minuten zu atmen überleben. Das ist der Rekord, 12 Minuten. Da könnte man mal ein bisschen bescheidener werden, ne? Weil man merkt, es geht nicht ohne Atmen. Und ihr merkt, dieses Phänomen hat es mir ein bisschen angetan. Um diesen Gedanken abzuschließen und dieses Geschenk bewusst wahrzunehmen, wollen wir es mal kurz praktisch werden lassen. Wer das Praktische in Predigten vermisst, kommt jetzt auf seine Kosten. Und zwar wird es vielleicht für manche ein bisschen komisch sein, aber wir machen eine ganz kurze Atemübung. Da gehen bei manchen sofort die Warnblinken an, aber ich bitte euch, vergesst alles von wegen Esoterik und so. Das ist eine reine Körperübung, ihr atmet jeden Tag und wir machen das jetzt einfach mal bewusst. Probiert es aus, lasst euch darauf ein. Wenn jemand nicht mitmachen will, ist okay, bleibt sitzen, ist vollkommen okay. Wenn ihr könnt und wollt, dann würde ich euch bitten, dass ihr euch schulterbreit vor euren Stuhl stellt, sodass ihr mit den Knie hinten oder Beine den Stuhl berührt, kann ja sein, eben wird ein bisschen komisch, dann setzt euch hin. Oder euch fällt es schwer, die nächsten Minuten zu stehen. Wenn möglich, schließt eure Augen. Ich werde jetzt kurz ein paar Dinge einfach euch anleiten, auf bestimmte Dinge zu achten. Und jeder atmet in seinem Tempo. Los geht's. Zuerst achten wir auf das Ausatmen. Das Ausatmen beginnt an der Schädeldecke, geht durch den ganzen Körper bis in die Beine und dann über in den Boden. Im Ausatmen lassen wir los und geben wir her. Dieses Loslassen gründet uns auf den Grund, der uns alle trägt. Jetzt achten wir auf einen geheimnisvollen Moment. Es ist der Augenblick, wenn unser Ausatmen endet, aber das Einatmen noch nicht begonnen hat. Wir können und müssen diesen Augenblick nicht steuern. Er kommt von ganz allein. Nie ist ein Mensch ruhiger und entspannter als in diesem Moment. Jetzt achten wir auf unser Einatmen. Das Einatmen geht nicht von oben nach unten. Es fängt in unserer Körpermitte an und geht von dort aus in die Breite. Im Einatmen nehmen wir Neues an und das Neue macht uns weit. Jetzt achten wir auf beides, die Senkrechte des Ausatmens und die Waagerechte des Einatmens. Sie bilden ein Kreuz, ein Atemkreuz. Wir atmen, wir leben. Alles, was atmet, lobe den, der uns den Atem gibt. Danke fürs Mitmachen. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Kommen wir zurück zur Erzählung. Nach beiden Schritten der Erschaffung wird am Ende noch ein Ergebnis festgehalten. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Leider haben Luther und Co. hier etwas daneben gegriffen. Sie konnten es aber nicht besser wissen. Erst seit den 80er Jahren ist in der Bibelwissenschaft bekannt, dass dieses Wort nicht Seele heißt, sondern dass dort ein Wort steht, im Hebräischen heißt es Nefesh. Und das wird oft für Seele, mit Seele übersetzt. Man weiß aber, dass dieses Wort ein Körperorgan sein musste, wofür wir keinen Begriff haben. Dieses Wort steht nämlich für alles, was nach der Zunge kommt, also das Innere des Halses, der Rachen, die Kehle. In der erzgebirgischen Geschichte steht dort mal das Wort Geschlink. Also alles, was im Rachen hinten nur noch baumelt. Man hat herausgefunden, dass Nefesh im Orient der Inbegriff für Bedürftigkeit war. Und deshalb müsste man diesen Satz eigentlich besser übersetzen mit: So wurde der Mensch ein lebendiges Bedürfnis. Wieder ein Wort, was unser Menschsein grundlegend beschreibt. Wir sind bedürfnisorientierte Wesen. Das ist mir nochmal neu aufgegangen, als ich unseren Alvin beobachtet habe, was ich hin und wieder mal mache. Es geht eigentlich nur darum, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Und es hängt alles mit seiner Nefesh zusammen. Über seine Nefesh kriegt er Muttermilch. Super gut, bis er pappsatt ist. So satt, dass manchmal diese Nefesh auch einiges wieder rausbringt. Und darin ist er Alvin sehr gut. Aus seiner Nefesh kommt auch der Protest, wenn ihm etwas nicht passt. Oder er versucht mit seiner Nefesh neuerdings in weichen Tönen irgendwas uns zu sagen. Ich habe es noch nicht verstanden. Ihr seht, ein Säugling ist der Inbegriff für ein Bedürfnis, ein lebendiges Bedürfnis. Und bei uns Erwachsenen ist das nicht anders. Jeder von uns hat Bedürfnisse und jeder von uns versucht im Leben diese Bedürfnisse zu stillen. Es ist daher eine Anfrage an uns. Nimmst du die Bedürftigkeit von dir selbst wahr und siehst du, dass andere genauso bedürftig sind wie du? Denn nur der wird dem Menschen gerecht, der seine Bedürfnisse sieht und der sie zu stillen versucht. Ich will einen zweiten Schwerpunkt setzen und das anhand der Verse 8 bis 9, die uns der Alex jetzt vorlesen wird.
Und der Herr, Gott, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Ihr Lieben, wir werden jetzt Zeugen in diesem Text der ersten Tat Gottes. Das Erste, was Gott für den Menschen nach der Erschaffung tut. Und ich sage euch, das ist äußerst verräterisch. Und auf die Spur zu kommen, wollen wir uns zwei Fragen stellen. Die erste: Was lernen wir über Gott aus dem, wie er mit dem Menschen anfängt? Und die zweite: Was lernen wir über den Menschen, dass Gott gerade so mit ihm anfängt? Was ist das Erste, was Gott für den Menschen tut? Er pflanzt einen Garten. Vielleicht denkt mancher von euch jetzt, naja, und was ist daran so besonders? Und ich würde sagen, alles ist daran besonders. Es gäbe tausend Möglichkeiten, wie Gott mit dem Menschen anfangen könnte. Er hätte ihm einen Auftrag geben können oder erstmal die Hausordnung einschärfen können. Aber nein, er will nichts vom Menschen, sondern er macht etwas für ihn. Das Entscheidende am Wesen Gottes besteht in seiner Bereitungslust. Am liebsten bereitet Gott was für andere Menschen vor. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Ihr habt dazu auf einem Zettel ein paar Stellen, die könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen. Das ist der bereitende Gott. Und das erste Besondere ist, dass Gott gleich mal dem Menschen etwas schenkt. Das Erste, was er tut, er macht ein Geschenk. Er schafft einen Lebensraum. Gott weiß, dass wir lokale Wesen sind, die einen Lebensraum brauchen. Wisst ihr, wir Menschen sind ziemlich gut darin, dass wir uns einander den Lebensraum streitig machen. Doch Gott ist anders. Wo Gott ist, entsteht immer auch ein Raum für mich, entsteht immer ein Raum für uns alle. Gott schafft etwas, was wir nicht können. Er denkt immer im Sinne von uns allen. Doch welcher Lebensraum ist angemessen? Gott sagt, ein Garten ist gerade genug für den Menschen. Wenn wir das so hören, dann hätten wir es vielleicht lieber gehabt, dass Gott dem Menschen erstmal ein Eigenheim gibt. Mit ausreichend Grundstück, mit Pool, Sauna und sämtlichen Schnickschnack. Wäre doch viel schöner. Was wollen wir denn mit im Garten? Aber Gott macht dem Menschen einen Garten. Und das ist Ausdruck seiner Großzügigkeit. Und ihr dürft jetzt nicht an euren Schrebergarten denken. Bitte nicht. Sondern ihr müsst euch ungefähr sowas vorstellen, was jetzt in den folgenden drei Bildern kommt. Gärten waren im Orient etwas Besonderes, da Wasser Mangelware war. Nur Großkönige hatten Gärten als Prestigeobjekte, damit sie darin Lust wandeln können und ihre Macht demonstrieren können. Diese Gärten waren überaus verschwenderisch angelegt. Und der Otto-Normalverbraucher hat vielleicht im Orient niemals einen Garten gesehen. Zumindest nicht so einen Garten. Und das versteckt sich hinter dem Wort Garten. Obendrein trägt dieser Garten noch den schönen Titel Eden. Das heißt übersetzt Lust oder Wonne. Was lernen wir also über Gott? Er ist ein bereitender Gott. Zuallererst macht er dem Menschen einen Garten. Er schenkt dem Menschen voll ein. Er ist nicht knausrig. Das Beste und Schönste ist Gott gerade genug für uns. Kommen wir zur zweiten Frage. Was lernen wir über den Menschen, dass Gott mit ihm so anfängt? Ich hatte es vorhin schon mal angeschnitten. Wir Menschen sind zeitlich und lokal begrenzte Wesen. Eine endlose Weite einer Landschaft, so schön sie für den Moment sein kann, wenn man auf dem Berg oben steht, könnten wir auf Dauer nicht ertragen. Wir sind räumlich begrenzt. Wir brauchen eine Begrenzung. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns zu Hause fühlen können, der für uns überschaubar ist, wo wir Wurzeln schlagen können. Wir brauchen eine Heimat. Bis zu Ende des Jahres 2022 waren über 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Heimatlos. Wart ihr schon mal dankbar, dass ihr nicht auf der Flucht seid und dass ihr eine Heimat habt? Dieser Text sagt, Gott schenkt uns eine Heimat. Diese Heimat ist ein Garten, genauer gesagt ein Baumgarten. Bäume spenden Schatten. Bäume geben Früchte. Sie zeigen Wasser an und man kann sich an Bäumen orientieren. Dieser Garten steht sinnbildlich für all das, was Gott uns überreich schenkt und wofür wir nichts tun müssen. Der Garten ist nichts Bedrohliches, er ist durch und durch positiv. Wie anders wäre es, wenn dieser Text sagen würde, dass Gott den Menschen in eine Höhle gesetzt hat? In der Höhle fehlt es an Abenteuern. Also es gibt so Höhlen, die man besuchen kann, die sind äußerst spannend. Ne? Aber wenn du alleine in der finsteren Höhle bist, da ist nicht viel mit Abenteuer. Es gibt keine Reize, die du wahrnehmen kannst, außer gruselige Geräusche vielleicht. Die beschert ja auch kein schönes Erlebnis, die Höhle. Aber der Garten dagegen ist Entdeckungsreichtum pur. Nahezu alles im Garten kann neugierig machen. Habt ihr schon mal Kinder beobachtet, wenn die durch den Garten stromern, wenn es nicht so ganz piekfeiner Garten ist, sondern ist hier eine Ecke, dort eine Ecke, alles wird verwinkelt, was die da alles entdecken? Wahnsinnig. Wie neugierig sie die kleinsten Dinge aufsaugen. Und jetzt frage ich dich, ist Gott für dich eine Höhle oder ist Gott für dich ein Garten? Ist er für dich enge oder weite? Ist er für dich eine Nische oder ein Abenteuer? Und ich möchte diese Überlegung noch kurz durch ein paar sprachliche Auffälligkeiten unterstreichen. Das Hebräische verwendet sehr selten Adjektive und Beschreibungen, denn es ist eine Sprache der Tu-Wörter. Wenn man das mal im Hebräischen liest, ich kann kein Hebräisch, aber ich habe mir das sagen lassen, da stehen viel Tu-Wörter. Da gibt es nicht so viele Texte, die mit Adjektiven um sich werfen. Und in dieser gesamten Erzählung gibt es nur 8 solcher Beschreibungsworte. 3 davon stehen allein im Vers 9. Das erste ist allerlei. Vielfalt statt Eintönigkeit, Abenteuer statt Langeweile. Neugier und Faszination sind die Folge. Das zweite, was hier steht, ist begehrenswert anzusehen. In diesem Garten stehen Bäume, an deren Schönheit sich die Augen weiden können. Wir sind berufen zu einem Leben des Staunens. Nicht umsonst heißt das Wort Eden übersetzt Lust oder Wonne. Zu beglückwünschen sind wir, wenn wir wie Kinder staunen, denn damit ehren wir Gott. Und das dritte Adjektiv, was hier in dem Vers 9 kommt, ist gut zu essen. Im Orient ist das ein Ausdruck für Genuss, für intensives Erleben. Wichtiger als ein langes Leben ist ein erfülltes Leben. Versteht mich nicht falsch, der frühe Tod und generell der Verlust eines Menschen ist nie schön. Doch wie viel tragischer ist es, wenn dieses Leben nicht reich an erfüllenden Momenten war. Und in dieser Hinsicht kann man manche Jugendliche schon verstehen, die nach dem Motto leben, YOLO, you only live once, du lebst nur einmal. Ja, wir leben nur einmal. Ob man da alles ausprobiert haben, das ist eine andere Frage. Aber wir dürfen intensiv erleben. Ein paar Fragen am Ende dieses Abschnitts. Entsprechen diese Gedanken über den Gott, der uns einen Garten schenkt, deinem Gottesbild? Erlebst du Gott als den, der sich liebevoll etwas für dich ausdenkt, der dir alles voll einschenkt, dessen Großzügigkeit dich staunen lässt? Erleben Menschen in unserem Umfeld, dass wir aus diesem göttlichen Überfluss leben, dass auch wir in unseren Beziehungen mehr tun als nur das Nötigste? Gleicht dein Leben einem Garten, in dem es blüht, in dem du Heimat findest, wo du dich entfalten kannst. Der Garten ist auch nicht der Ort der Bewährung, sondern der Garten ist der Ort des Auftankens. Wir brauchen diesen Garten, wir brauchen die Nähe zu Gott, damit wir Kraft haben, uns zu bewähren. Kommen wir zum letzten Abschnitt für heute. Aus Zeitgründen überspringe ich jetzt die Verse 10 bis 14. Die müsst ihr separat angucken, aber ihr solltet wenigstens im Zusammenhang hören. Der Alex wird die Verse 9 bis 17 vorlesen.
Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon. Der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolacharz und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel. Der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben.
Danke, Alex, du hast es geschafft für heute. Wir lesen jetzt hier, dass aus dieser Menge der Bäume zwei hervorstechen, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Beide Bäume stehen in der Mitte des Gartens. Sie sind also von zentraler Bedeutung. Wir erfahren im Kapitel 2 jedoch nichts weiter über den Baum des Lebens, sondern nur über den Baum der Erkenntnis. Und deshalb schauen wir uns auch nur diesen Baum mal ein bisschen genauer an. Worum geht es beim Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Das hebräische Wort für Erkenntnis ist das gleiche, das in 1. Mose 4, Vers 1 für den Geschlechtsverkehr von Adam und Eva verwendet wird. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain. Erkennen könnte man also sinngemäß mit vertraut werden übersetzen. Ist das nicht mal eine schöne Umschreibung für Sex, miteinander vertraut werden? Dagegen wirkt das Wort Beischlaf ziemlich hilflos. Aber das nur am Rande. Wir können jetzt also auch sagen, das ist der Baum des Vertrautwerdens mit Gut und Böse. Und jetzt müssen wir noch klären, was heißt Gut und Böse. Und es gibt die weit verbreitete Annahme, dass es hier um Moral geht. Also um das, was allgemein richtig und falsch ist. Was die Allgemeinheit oder die Gesellschaft als richtig und falsch ansieht. Ich habe das vielleicht bisher auch immer so gesehen, aber ich denke, wir sind da ein bisschen auf dem Holzweg. Wenn wir uns das mal anschauen, wo dieses Wort gut vorkommt, dann finden wir das an zwei Stellen. In allen drei, an weiteren zwei Stellen. Es gibt insgesamt drei Fälle und die haben nichts mit Moral zu tun. Das erste ist Vers 9, gut zur Nahrung, hatten wir gerade, gut zu essen. Das zweite ist Vers 12, das Gold dieses Landes ist gut. Hat auch nichts mit Moral zu tun. Und später heißt es in Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das hat auch nichts mit Moral zu tun. Gut meint also, es geht so darum, was tut mir gut. Demzufolge kann Böse nur bedeuten, was tut mir nicht gut, was schadet mir. Das klingt jetzt erstmal nach einer sehr subjektiven Einschätzung und vielleicht sogar nach einer Momentaufnahme. So nach dem Motto, das gefällt mir jetzt gerade gut. Oder na, nach drei Monaten Arbeiten tut mir Urlaub ganz gut. Oder manchmal sagen wir auch, das hat mir damals ganz gut getan. 5 Jahre später fragt man sich dann wirklich, ob es eben so gut getan hat. Also so geht es uns manchmal. Also das kann auch nicht gemeint sein. Das wäre zu kurz gedacht. Deswegen müssen wir das genauer sagen und könnten sagen, es geht um das, was uns langfristig wirklich gut tut. Dieser Baum müsste dann also heißen, der Baum des Vertrautwerdens mit dem, was mir langfristig wirklich gut tut und mit dem, was mir langfristig wirklich schadet. In Vers 17 ist es dann dieser Baum, über den Gott ein Verbot verhängt. Man könnte an dieser Stelle ganz platt fragen, warum erschafft Gott einen Baum, dessen Früchte so schön und begehrenswert sind, aber dessen Genuss ausdrücklich verboten wird. Ist nicht der Baum das eigentliche Problem und der Auslöser für das, was danach kommt? Warum gibt es ihn überhaupt? Und um das zu verstehen, müssen wir einen Schritt bzw. einen Vers zurückgehen. Denn wir machen oft genau das. Wir springen sofort zum Verbot in diesem Text, von dem wir wissen, dass es am Ende nichts nützt. Dabei überspringen wir aber das viel Wichtigere, nämlich Vers 16. Nach der ersten Tat hören wir die ersten Worte Gottes zum Menschen. Und das ist ein sehr besonderer Moment, weil die ersten Worte sind immer entscheidend. Sei es das erste Wort eines Kindes, seien es die ersten Worte einer Geschichte, die ersten Worte, nachdem er sich lange nicht gesehen hat, das ist immer was Besonderes. Und ich ertappe mich zum Beispiel bei Selma, wenn wir auf den Spielplatz gehen, dass meine ersten Worte meistens so klingen: Pass auf, dass du nicht hinfällst. Pass auf, dass du dein ordentliches Kleid nicht dreckig machst. Schau hier hin, beachte dies, beachte das. Doch was ist das Erste, was Gott in dieser Erzählung zum Menschen sagt? Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum darfst du essen. Lass diesen Satz mal sacken. Spürt ihr, wie gesund dieser Satz ist? Von jedem Baum darfst du essen. Wie viel schöner wäre es, wenn ich zu Selma sagen würde, wir sind extra auf diesen Spielplatz gegangen. Hier gibt es ganz coole Sachen. Erkunde, entdecke, probiere aus. Wisst ihr, was das für einen Unterschied macht? Das erste Wort, was Gottes Mund verlässt, ist eine Zusage. Ein unerwartetes, unverdientes Versprechen. Wenn wir weiterklicken. Du darfst dich bedienen. Habe ich alles für dich gemacht. Was für eine Perspektive. Es ist entscheidend, welchen Blick wir auf das Leben haben. Mit welcher Einstellung gehen wir durchs Leben. Lebst du aus der Zusage oder lebst du aus dem Verbot? Ich kenne sehr liebe Menschen, die ich wirklich schätze, aber bei denen ich manchmal das Gefühl habe, deren Leben ist eher geprägt vom Verbot. Ich muss euch ehrlich sagen, diese Haltung kann deformieren. Dort bekommt man nicht das Gefühl, dass das Leben blüht. Es gleicht eher einem Spießrutenlauf. Und vor allem bekommt man den Eindruck, dass es Gott nur darum geht, aufzupassen, dass wir uns ja keinen Fehler leisten. Und genau dieses Bild vermittelt ein Kinderlied, das ich ehrlich gesagt mittlerweile aus Überzeugung ablehne. Ihr kennt es alle. Jede Strophe beginnt mit "Pass auf", und dann werden einige Körperteile benannt, die eben aufpassen sollen. Und warum? Weil der Vater aufpasst, was du so machst. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, was für unsere Kinder gut ist. Und natürlich versuchen wir, Dinge zu vermeiden, die ihnen schaden könnten. Aber ist es das Gottesbild, was wir vermitteln wollen? Gott, der himmlische Aufpasser? Big Brother is watching you. Hauptsache, du passt im Leben auf. Ich lese diese Ermahnung in diesem Text nicht raus. Im Garten Eden gibt es keinen Geheimdienst und er ist kein Polizeistaat. Lasst uns diesen Satz, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, genauso ernst nehmen wie das Verbot, was danach kommt. Das hat seine Berechtigung, keine Panik. Aber zuerst kommt die Zusage und dann das Verbot. Und dieses Verbot ist sachlich notwendig. Wisst ihr warum? Es setzt der Freiheit eine Grenze, weil es keine grenzenlose Freiheit gibt. Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wenn du in einer Beziehung lebst, musst du Rücksicht nehmen. Eine rücksichtslose Freiheit zerstört mehr, als sie bringt. Und Gott knüpft ja eine Beziehung zu seinem Geschöpf Mensch und sagt, du darfst von allen Bäumen essen, aber du musst einen auslassen. Fühl dich frei und bedien dich, aber du musst Rücksicht nehmen, denn sonst funktioniert unsere Beziehung nicht. Und was müssen wir berücksichtigen? Das müssen wir uns jetzt fragen. Dass es einen Unterschied gibt zwischen Geschöpf und Schöpfer. Der Baum der Erkenntnis steht bildlich für den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wenn du, Mensch, mit dem, was dir langfristig gut tut und was dir langfristig schadet, wirklich vertraut werden willst, dann müsstest du über dem Leben stehen. Du musst die Zusammenhänge und die Tiefen des Lebens ergründen können, aber das kannst du nicht. Du kannst das Leben als Mensch nicht durchschauen. Das kann nur der, der das Leben schuf, der das Leben ist und von dem alles Leben ausgeht. Und wir sind jetzt beim letzten Satz für heute angekommen. Ihr habt es gleich überstanden. Das Ende der Predigt ist nahe. Gott sagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ihr Lieben, auch wenn es so klingt, dieser Satz ist keine Drohung. Dieser Satz ist eine Warnung. Denn es heißt wortwörtlich, nicht musst du sterben, sondern wirst du sterben. Wenn ich zum Beispiel zu Selma sage, wenn ich deine Zähne nicht nachputzen darf, dann werden sie krank. Dann ist das eine Warnung. Wenn ich zu ihr sagen würde, wenn ich deine Zähne nicht nachputzen darf, dann fällt der Sandmann heute aus und du gehst gleich ins Bett. Dann ist es eine Drohung. Habe ich jetzt ein bisschen überspitzt auch gesagt. Aber es gibt darin einen Unterschied. Ich will nicht, dass ihre Zähne krank werden. Und ich würde ihr gern das Bohren beim Zahnarzt ersparen. Deshalb warne ich sie vor den Konsequenzen. So auch Gott. Er warnt den Menschen ungefähr so. Wenn du nicht berücksichtigst, dass zwischen uns beiden ein Unterschied besteht, dass du das Leben nicht überschauen kannst, dann wirst du draufgehen. Dann wird unsere Beziehung kaputt gehen. Und ich will nicht, dass sie kaputt geht. Ich will nicht, dass du draufgehst. Und deshalb liegt in diesem Verbot eigentlich die größte Fürsorge Gottes. Vertraue mir, deinem Schöpfer. Ich habe mir das Leben ausgedacht. Ich schenke dir voll ein. Du wirst nicht zu kurz kommen. Du darfst entdecken, du darfst dich entfalten, du darfst dich entwickeln. Aber glaube bitte nicht, dass du weißt, was am besten für dich ist. Das kannst du langfristig nicht überblicken. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Aber ich, Gott, dein Schöpfer, ich kenne dich. Vertraue dich mir an. Und deshalb möchte ich euch mit diesen Worten in die neue Woche entlassen. Die Fortsetzung folgt, versprochen, prüft alles, und das Gute behaltet. Amen. Ich würde gern mit euch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns diesen Text an die Hand gibst. dass wir aus diesem Text nach so vielen Jahren, wie dieser Text durchgekaut wurde, etwas lernen dürfen. Und dass du uns etwas zu sagen hast. Danke, dass du uns voll einschenkst, dass du so viel Grundlegendes in unser Leben hineingegeben hast, von dem wir jeden Tag profitieren und woraus wir leben. Hilf uns, das zu entdecken. Hilf uns, uns zu entfalten und hilf uns, diesen Garten zu sehen im Leben. Aber Herr, wir müssen auch Rücksicht nehmen, denn Freiheit funktioniert nicht ohne Rücksicht. Und Herr, wir wollen uns dir anvertrauen und wollen darum bitten, dass du uns zeigst, was für einen jeden von uns langfristig gut ist, dass wir nicht kurzfristige Entscheidungen treffen. Amen.